Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview beim Pioneers of Education Online Symposium. Heute bei mir zu Gast ist Hanne Hadeland. Herzlich willkommen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Hanne Hadeland ist Autorin und Gründerin ihres eigenen Coaching-Unternehmens. Und Hadeland Coaching, mittlerweile ein Begriff für viele Lehrerinnen und Lehrer, führen von Entwicklungsgesprächen, Alternativen zur Notengebung, also alles Themen, die ja total interessant sind für Menschen, die sich für eine andere Arbeit im Bildungssystem einsetzen. Und ich würde jetzt einfach gerne Sie einladen, Frau Hadeland, dass Sie mal so kurz beschreiben, was ist denn da Ihre Pionierarbeit? Was genau machen Sie denn da?
Tja, das ist eine gute Frage. Also vielleicht kann ich dazu sagen, ich bin ja ursprünglich mal Lehrerin und habe auch noch eine Ausbildung, nämlich bin auch schon mal Krankenschwester gewesen sozusagen. Und da habe ich schon festgestellt, wie wichtig Beratung eigentlich ist. Und zugegebenermaßen, man studiert ja so Lehramt und dann habe ich während des Lehramtsstudiums ehrlich gesagt so einen leichten Schreck bekommen, weil ich gedacht habe, okay, Schule funktioniert doch noch so, wie ich sie kennengelernt habe. Und das ist schon einige Jahre her. Und dann habe ich mich damals mit meiner Schule auf den Weg gemacht. Wir haben gesagt, wir müssen Kompetenzorientierung, wir brauchen Individualisierung, wir brauchen Coaching. Und ich sage das immer so liebevoll, ich bin da kleben geblieben, weil ich festgestellt habe, es funktioniert. Wenn man sich auf Lernende, mit Lernenden auf Augenhöhe begibt und sich auf sie einlässt, dann werden sie zur Reflexion angeregt und können auch über sich hinauswachsen und Ziele selbst verfolgen, sich verändern, ihr Lernen in die Hand nehmen. Und das ist eigentlich das, was ich dann irgendwann gesagt habe, das mache ich jetzt zu meinem Beruf und habe mich dann selbstständig gemacht, der Schule den Rücken gekehrt, nachdem ich auch in verschiedenen Schulformen war und tatsächlich festgestellt habe, nein, es ist überall noch ähnlich, sage ich mal. Selbst wenn man in Individualisierung arbeitet, ist das ja auch ein Spagat, ne? Also wie viel lasse ich laufen? Wie viel brauchen Lernende Unterstützung? Also ich glaube, da ist auch noch nicht so der optimale Weg gefunden in Schulen. Ja. Und mittlerweile tingle ich durch die Gegend, sage ich mal so, und bilde einmal Lehrerinnen und Lehrer fort in meinem Institut in Hamburg oder ich werde in Schulen eingeladen und habe ja auch Bücher veröffentlicht zu den Themen Lernentwicklung, Lerncoaching. Wie führe ich solche Gespräche? Ja. Und auch noch ein Teil meiner Arbeit, das kann ich vielleicht auch noch verraten, das ist mein Lerncoaching-Shop oder da wird pädagogisches Material, was wir erstellen, auch selber produzieren, vertreiben wir da, weil ich festgestellt habe, in Schulen gibt es auch so wenig anschauliche Materialien. Ich habe viel recherchiert, was gibt es eigentlich für Lernentwicklungsgespräche, für Coachings in Schulen, für Lernbegleitung, da gab es wenig. Und dann habe ich gedacht, mutig war ich schon immer, ja komm, da entwickle ich mal was, weil ich auch selber gerne mit so Materialien schon immer gearbeitet habe. Ja, das mache ich.
Ja, die sind auch schön, die Materialien. Ich nehme die ganz gerne mit, wenn ich über so Alternativen auch spreche von Benotung. Und die kommen total gut an. Die sind auch robust. Die kann man auch wirklich, die sind auch für die Praxis gedacht.
Ja, ich benutze sie auch. Und die müssen auch mal mitreisen, ne, in der Tasche und genau, was aushalten, wenn das Kind da dann rumknetet, ne.
Ja. Genau. Ja. Warum brauchen wir denn das auf Augenhöhe? Ja. Eigentlich könnte man ja sagen, ja, ist das selbstverständlich, aber das haben wir ja nicht.
Nee, hat ja früher auch so geklappt. Ja, genau. Ich muss schmunzeln, manchmal habe ich Lehrerinnen und Lehrer in den Fortbildungen, die sagen, aber früher, da ging es doch sogar noch mit dem Ohrstock, wo ich dann echt denke, huch, wieso brauchen wir jetzt so einen pädagogischen Firlefanz mit auf Augenhöhe und Gesprächen? Also ich denke, das eine ist, dass Lernen nur funktioniert, indem ich mich auch selber reflektiere, mich selber wahrnehme. Und das ist auch evaluiert zu sagen, ja, Intelligenz ist eine super Voraussetzung für Lernen, Vorwissen auch, das wissen wir auch neurobiologisch begründet, aber die Freude am Lernen, Persönlichkeitseigenschaften wie Fleiß, Ausdauer, Frustrationstoleranz, das sind so Dinge, die braucht man auch, um erfolgreich zu lernen. Und eine Lernkompetenz, also eine gute Lernstrategie. Und ich merke, das fehlt vielen Lernenden. Die haben mal von ihren Lehrerinnen und Lehrern gehört, ja, mach mal eine Mindmap oder schreib dir Karteikarten. Aber häufig erkennen sie für sich selber nicht die Sinnhaftigkeit, finden es zeitaufwendig, unnütz, so. Und ich merke, in der Begleitung auf Augenhöhe Das möchte ich vielleicht auch nochmal betonen. Ich glaube, die wichtige Chance auch heutzutage gegenüber der Digitalisierung ist, wir sollten in Schulen das vermitteln, was ein Computer nicht kann. Ich sage das mal so platt. Nämlich Beziehungsarbeit, Selbstreflexion, Mut machen, so Optimismus wecken. Und es ist faszinierend. Ich hatte gerade vor 2 Wochen so einen kleinen Sechsklässler bei mir. Wir haben uns 2-mal getroffen und auf einmal nimmt er sein Lernen nochmal ganz anders in die Hand. Und die Mutter hat mir geschrieben, das fand ich ganz niedlich. Ich weiß nicht, was es war, ob es das Lerncoaching war oder ob sie es waren, aber es klappt. Und ich glaube, das passiert auch durch Beziehungsarbeit und Kinder und Jugendliche ernst nehmen. Die können Ziele entwickeln und sie können auch Maßnahmen entwickeln, wenn wir ihnen auf Augenhöhe begegnen. So.
So ein Stück weit ihnen wieder die Verantwortung geben für ihren Lernerfolg? Geht es darum?
Ja, und ich muss auch schmunzeln, weil ich manchmal ein bisschen gehässig sage, wenn Lehrerinnen und Lehrer sagen, ja, aber Eigenverantwortung, und das können die doch gar nicht, das wollen die auch gar nicht. Dass ich neuerdings sage, verwechselt ihr das nicht vielleicht mit dem Begriff Pflichtbewusstsein? Ich glaube, was wir an Schulen manchmal fördern wollen, ist Pflichtbewusstsein. Wenn ich dir sage, du machst bitte diese Aufgabe, du gibst mir Zettel ab, dann tu das bitte. Ich weiß nicht, ob das wirklich mit Eigenverantwortung zu verwechseln ist, weil es Schülerinnen und Schüler gibt, die sagen, ja, ich weiß, ich melde mich nicht, aber dafür nehme ich die 4 in Kauf. Ich möchte mich nicht melden. So. Und das ist eigentlich Augenhöhe, zu sagen, okay, wie könntest du dann trotzdem eine Leistung erbringen? Oder wie kann ich trotzdem merken, dass du am Ball bist? Und da sind wir doch noch ganz schön klassisch unterwegs. Also wie häufig höre ich in Lernentwicklungsgesprächen, melde dich mal mehr. Und man denkt so, okay, introvertierte Lernende, das ist nicht deren Art. Die mögen sich nicht in den Mittelpunkt stellen. Das bedeutet für sie Stress. Und da finde ich die Schule auch noch veraltet, sozusagen. Das heißt, können wir auf die eingehen, ja.
Ja, das heißt, wir fördern durch das System, was wir im Moment haben, nur bestimmte Typen.
Ja, es gibt gerade die Diskussion übrigens, ob wir nicht immer mehr zu einer Art Mädchenschule werden. Das geistert so manchmal durch die Welt und ich finde es einen berechtigten Einwand. Paper-Pencil-Pädagogik, auch mit der Kompetenzorientierung, ne? Man bearbeitet Lernjobs und die bitte fleißig. So. Ja, aber das denke ich schon, dass wir müssen eine Schule finden, machen, gestalten, wo wir sagen, wir gehen auf die verschiedenen Charaktere ein. Das denke ich schon. Und das passiert noch zu wenig. Und ich muss auch sagen, da kriege ich selber Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass wir da teilweise 34, 32 Kinder, Jugendliche sitzen haben. Und ich selber als Lehrerin gemerkt habe, im Coaching lerne ich die erstmal richtig kennen. Mir war das gar nicht klar, wenn sich jemand im Klassenverband so oder so benimmt, dass die oder der aber auch diese Bedürfnisse hat. Und ich glaube, da ist Bildung einfach noch, da sind wir noch zu schwach. Mit dieser Taktung, mit diesem, ich sag mal fast, mit dieser Pauschalkelle und dem Trichter, ich erzähle euch das mal und mal gucken, was unten ankommt. So.
Jetzt mit Ihrer Erfahrung als Lehrerin an der Schule, in verschiedenen Kontexten und mit dem, was Sie jetzt in Ihrer Arbeit mit den Lehrerinnen, mit den Schülern, in diesen Coachings, in Ihrer Ausbildung, ich habe gelesen, Sie haben über 900 Lerncoaches mittlerweile ausgebildet. Wow.
Ja, mittlerweile mache ich auch kaum noch was anderes. Also tatsächlich, ja. Und es ist schön.
Ja. Ja, mit der ganzen Erfahrung, auch das, die bringen ja auch, es hat ja einen Grund, warum die zu Ihnen kommen und sagen, jetzt möchte ich aber Lerncoach werden.
Ja.
Die kriegen ja ziemlich viel mit, was quasi vor Ort auch passiert.
Ja.
Wenn Sie sagen, was wäre das denn, was müsste sich denn ändern, damit, wir haben ja einen Titel in unserem Symposium, damit Entwicklung gelingt oder wie gute Entwicklung gelingt. Ja. Also was brauchen Kinder, damit sie sich wirklich gut entwickeln können?
Ja, ich glaube, das sind ja sozusagen, zu mir kommen Lehrpersonen interessanterweise übrigens, weil sie selber eine Unzufriedenheit verspüren. Es ist gar nicht immer so der Weg, ich möchte, dass Kinder sich besser entwickeln, sondern es ist auch häufig der Weg, ich kriege keinen Zugang mehr zu den Jugendlichen heute und irgendwie fällt mir das schwer, ich habe eine Arbeitsunzufriedenheit. Das ist auch häufig ein Grund und das rührt mich auch immer wieder, weil die sagen, ich merke, wenn ich Kindern, Jugendlichen anders begegne, begegnen sie mir auch anders. Und viele fühlen sich durch so eine Fortbildung dann sicherer in der Gesprächsführung. Die können besser Verantwortung abgeben. Sie können Schülerinnen und Schüler auch im Lernen unterstützen. Also wenn man mal ehrlich ist, lernen wir das auch häufig nicht im Studium. Was mache ich, wenn mir ein Schüler gegenüber sitzt, der sagt, ich habe keinen Bock? Ne, dann sagt man so, aber du musst auch Bock haben. Also weißt du, und du lernst ja fürs Leben. Und dann kommen wir mit so platten Dingen. Aber einfach mal zu sagen, so, was heißt das jetzt? Und wie soll es denn sein? Was bist du bereit zu geben? Auch sozusagen sie da in die Verantwortung zu nehmen. So, das ist das eine bei den Lehrerinnen und Lehrern. Und der andere Teil ihrer Frage war, was brauchen Kinder und Jugendliche? Und ja, das, ich glaube, das ist spannend, weil wenn man mit einem Schlafforscher spricht, der würde was anderes sagen als eine Ernährungswissenschaftlerin oder ein Psychologe. Also ich denke, es ist vielseitig, was Kinder und Jugendliche brauchen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man zum einen ihre Grundbedürfnisse auch schützt. Zu gucken, so wie kann ich mich in Schule entwickeln, entfalten, ohne Gesichtsverluste, ohne Scham, ohne Ängste. Ich habe letzte Woche gerade gehört, es gibt eine neue Studie in Schleswig-Holstein von der DAK. Das hat die Universität Bielefeld gemacht. Mhm. Jedes vierte Kind ist psychisch krank, angeschlagen. Und wo ich so denke, okay, wie ernst nehmen wir das? Wie sehr können wir dem auch gerecht werden? Wie erkennen wir sowas? Und wir wissen auch, die Globalisierung schlägt zu. Viele Familien sind auf Pendeln angewiesen. Da ist nicht mehr so das behütete Zuhause über Generationen wie früher. Und ich glaube, Schule muss auch ein Lebensraum werden. Also wenn ich mir vorstelle, wie viel Zeit Kinder und Jugendliche in der Schule verbringen, und jetzt kommt was ich immer wieder sehe in Schulen ist, die Flure sind voll, die Schulhöfe, und was machen die Kinder? Die sitzen an ihren Smartphones. Also es ist echt erstaunlich, man geht so in so einem fachlichen Gang entlang, wo dann so Physikräume sind, Chemieräume, und fast alle sitzen auf dem Boden oder auf der Bank und daddeln auf ihrem Handy. Und ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, wo ich denke, ja, wie sehr kennen die sich noch miteinander? Wie sehr reden Mitschülerinnen noch miteinander? Ich sage auch immer so ein bisschen gehässig, ich glaube manchmal, wenn es Konflikte in der Schule gibt, dann schreibt man eine SMS an seine Busenfreundin, die nicht in der Klasse ist, und die sagt, du, pass auf, heute Nachmittag tröste ich dich, so ungefähr. Aber man trägt vieles gar nicht mehr aus, weil man auch viel seine sozialen Netzwerke außerhalb der Schule hat. Und ich glaube, das wäre für Schule wichtig, wieder eine Beziehung, einen Lebensraum, ein Miteinander herzustellen. So. Mhm. Ja. Und Kindern beizubringen, auch zu gucken, so, ja, wie sagt man so schön, die wichtigste Motivationsdroge ist der andere Mensch. So, wie es schon die Neurobiologen sagen, ja. Und ich glaube, das ist entscheidend. Und auch das Lernen, ihnen beizubringen. So, wie eigne ich mir selber was an? Ja.
Gibt es dann viele Schulen, die schon ganz umgestellt haben?
Tja. Eine gute Frage. Also ich glaube, dass viele Schulen umstellen. Also häufig ist es so der reformpädagogische Bereich, das muss man schon sagen. Finde ich auch erschreckend, dass es eben viele Menschen auch gibt, die sagen, ich gebe mein Kind jetzt auf eine ganz andere Schule, ich bin sogar bereit, Schulgeld zu zahlen, weil ich das Gefühl habe, da ist Unterricht und Beziehungen werden anders gesehen. Ist, finde ich, auch kritisch zu betrachten, so. Es gibt einige Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben. Ich glaube aber, es sind echt noch sehr wenige. Was ich da auch beobachte, ist, das geht häufig auf Kosten, sage ich mal, auch der Lehrkräfte, dass die überdimensional da reinbuttern, sage ich mal, Zeit investieren, Persönlichkeit investieren. Und die gibt es. Aber es sind eben auch noch so ein paar Sterne am Himmel. Nur ein paar, die leuchten, denke ich. Und ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit in der Schule. Wir haben keine Zeit und es gibt zu wenig Geld für Bildung, so sage ich mal. Die alleine, wenn man sich überlegt, dass für Lernentwicklungsgespräche teilweise 20 Minuten veranschlagt werden, einmal im halben Jahr. Und das ist für die Lehrerin oder den Lehrer auch ein langer Arbeitstag dann sogar oder zwei oder drei. Das ist doch eigentlich Wahnsinn, wenn man sich überlegt, wie viele Tage sind Kinder in der Schule und wie wenig Zeit ist eigentlich mit ihnen persönliches Gespräch zu führen.
Mhm. So. Und wie wichtig wäre es aber?
Genau, so. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge. Ne? Die Stundentaktung, das Einzelkämpfertum noch bei Lehrerinnen und Lehrern. Also da gibt es so viele Faktoren, glaube ich, an denen man drehen könnte. Und das machen halt viele Schulen, die Schulleitungen haben und Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, ja komm, wir drehen mal alles auf links. Auch manchmal welche, sag ich mal vorsichtig, die nicht immer so den legalen Weg gehen. Die auch mal sagen, wir machen das jetzt einfach so, wir fragen jetzt mal gerade keinen. Ja, wenn man fragt, dann ist es alles häufig nicht machbar. Alleine so, ne, sowas wie Schulaufsichten. Wenn man eine Stundentaktung ändert, flexible Pausen, dann geht es ja schon los, wer hat die Aufsicht? Ja.
Wenn ich jetzt die Ressourcenfrage kenne, ich berate ja auch Schulen, arbeite ja im staatlichen Schulamt auch als Schulbildungsberaterin. Ja. Die Ressourcenfrage taucht immer auf, wann soll man das denn machen? So, jetzt haben wir aber natürlich 900 Lerncoaches ausgebildet, die wollen ja auch was arbeiten. Die wollen auch diese Lernentwicklungsgespräche führen. Ich glaube, in Niedersachsen hat man das eingeführt in den Grundschulen, diese
Lernentwicklung. In Hamburg auch, ja. Anstatt der Zeugnisnoten, sogar in den Klassen 1 bis 2 auf jeden Fall. Klasse 3 darf man selber entscheiden und erst in Klasse 4 gibt es wieder Noten.
Ja. Okay, da gibt es also quasi wie eine Vorgabe von oben. Jetzt bin ich aber irgendwo eine Schule im Nowhere. Haben Sie da auch Tipps oder was Sie den Leuten mitgeben, wie Sie mit dieser Ressource Zeit so umgehen, dass es trotzdem möglich ist?
Ja, also ich sage jedes Mal, ich glaube, es erfordert also ich bin keine Schulentwicklerin, das sage ich immer dazu. Ich mache Fortbildung und in denen bin ich auch gut, auch in der Weiterbildung bezüglich dieser Fortbildung, aber der Rest ist wirklich, ich würde auch fast sagen, Organisationsentwicklung, Schulentwicklung. Wie kriegen wir diese Zeitfenster hin? Und zum Beispiel ist es ja auch noch schwierig, wenn ich noch Fachlehrerin bin und womöglich noch 45 Minuten Unterrichte habe, dann kann ich auch nicht mal eine größere Gruppenarbeit machen, wo ich sage, okay, ich bin als Lehrerin jetzt flexibel und kann solche Gespräche führen. So. Ich sage immer, es erfordert ein kreatives Umdenken, zu gucken, wo sind Zeitfenster. Witzigerweise erlebe ich zum Beispiel auch mal an dörflichen Schulen so, die sagen, wir machen das und wir wollen aber auch verlässlich sein und wir können Eltern akquirieren. Und dann sagen wir würden gerne diese Gespräche führen und dann machen Eltern mal an einem Nachmittag, backen die, basteln, machen Veranstaltungen so und wir haben den Rücken frei. Und das tun Eltern sogar gerne. Und das Ulkige ist, in so Dorfgemeinschaften, also häufig auch übrigens da, wo so Landwirtschaft ist und so, da sagen die einer, klar, das machen wir. Das sind zum Beispiel auch Fenster, die möglich sind. Mhm. Aber ich glaube, da geht das auch, weil man einen guten Kontakt zueinander hat. Man tut das gerne füreinander, während in Städten ja die Leute auch aneinander vorbeilaufen. So. Aber ich glaube... Das wäre der Faktor Beziehung. Und es ist aber auch machbar, also man muss einfach mal über den Tellerrand gucken. Hm. Ich sage mal vorsichtig, in Hamburg haben wir ja dieses Lehrerarbeitszeitmodell. Da heißt es neuerdings immer nur noch so, was kriege ich dafür? Das macht eine relative Unzufriedenheit. Ich glaube auch manchmal zu Recht, dass Kolleginnen und Kollegen sagen, soll ich dafür noch einen Nachmittag bleiben? So. Und irgendwie muss man da ein Agreement finden. Und das erfordert Kreativität und vielleicht vorsichtig, ich glaube, das ist ein Problem an Schule. Man hetzt eine Innovation nach der anderen durch. Wenn ich daran denke, als wir jetzt so viele Geflüchtete hier hatten, da wurden Kollegen wirklich so reingeschubst, Unterricht zu machen, die fühlten sich auch zum Teil sehr überfordert. Mhm. Ich glaube, wichtig ist es auch vielleicht mal mit einem kleinen, langen Atem zu gucken, was wollen wir eigentlich wirklich und wie kann das aussehen so.
Das ist eine langfristige Schulentwicklung.
Absolut. Planung. Und das ist auch, ne, und dafür sich auch Zeit nehmen und vielleicht auch mal professionelle Begleitung. Vielleicht auch mal von jemandem, der nicht aus Schule kommt, sondern die sind ja manchmal ganz kreativ und sagen, was? Lässt sich doch machen, ja.
Wenn ich jetzt ein Lernkulturcoach bin, was mache ich denn dann mit den Kindern und Jugendlichen? Also,
wie sieht Coaching aus, meinst du das?
Oder? Ja, also so, Ich habe ja selbst mal so einen Workshop gemacht da beim Belz Forum. Ich fand das total super, total einleuchtend.
Ja.
Ich gedacht habe, das sind ja eigentlich quasi auch Methoden, die ich in, ich mache ja auch eine Coaching-Ausbildung, ja, die wir da auch vermitteln, ne?
Ja.
Ressourcenmodell,
ja.
Arbeit mit Mottozielen, systemische Fragestellungen, aber so quasi auf Kinder runtergebrochen, dass sie sich da wiederfinden und gesehen fühlen.
Absolut. Und ich glaube, das Wichtigste daran ist auch, dass man guckt, sozusagen sich Zeit nimmt. Also das eine ist wirklich, und das, was wir nicht haben, sich einmal Zeit nehmen und dass es gelingt, sich selbst, ich habe gerade gestern eine Fortbildung gemacht, wo ich gesagt habe, es geht auch darum, sich selber mit seinen eigenen Bedürfnissen als Lehrperson mal zurückzustellen. Also es ist ja häufig so, dass ich dann Kinder, Jugendliche habe, ja, da stört jemand und dann ist mein Ansinnen in dem Gespräch, dieses Stören zu verändern. Jasper Juhl hat mal in so einem Video gesagt, fand ich sehr beeindruckend, zu sagen, nicht zu sagen, du störst, sondern zu sagen, wie kommt es, dass wir beide nicht in Kontakt kommen? Also auch sich selbst zu hinterfragen und sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Und ich merke, das wissen Kinder zu schätzen, dass ich sie beobachte und sage, du wolltest gerade was sagen. Und dann sagen die Kinder auch etwas. Aber häufig ist es so, man geht drüber hinweg. Wir haben in Schule Formulare für solche Gespräche. Also ich bin allergisch, wenn ich diese Formulare sehe. Es geht eigentlich darum, ein Formular auszufüllen. Es geht gar nicht darum, ich sage es mal übertrieben, ein Gespräch zu führen und zu sagen, ja, wir haben ein Ziel festgelegt, aber das passt jetzt nicht in ein Formular. So, und das, glaube ich, ist das Entscheidende für die Gespräche, sich zurückzunehmen, geduldig zu sein, auch sich selber mit seinen Vorstellungen wahr und zurückzunehmen und sich einmal auf das Kind, den Jugendlichen einzulassen und zu sagen, hey, was würdest du denn jetzt gerne haben? Wie könnte es aussehen? Und auch konkrete Schritte zu planen, ne? Ganz viel ist dann so am hohlen Tisch, also ich habe eine Bekannte, die ist Schulpsychologin, die sagt, das ist erschreckend. Wir sehen in den Schulakten, dass sich so Aufzeichnungen teilweise von der Grundschule bis in die weiterführende Schule durchziehen. Mhm. Von Anfang an waren es Konzentrationsprobleme und dann steht auf so einem Formular, ich passe besser auf. Und was ändert sich? Nix. Weil man auch dann Ziele formuliert, und das finde ich auch wichtig, aber so Maßnahmen, da hakt es dann, Mama, was kannst du tun, wie kann das aussehen? So.
Also eine ganz konkrete Hilfestellung.
Absolut. Mhm. Ja, aber die auch in der Verantwortung des Kindes lassen. Ne? Also viele wollen dann ja auch, ja, aber der Unterricht ist langweilig, dass man sagt, okay, ich sage das auch viel, das Leben ist ja kein Wünsch dir was. Jetzt ist die Frage, wenn der Unterricht langweilig ist, was kannst du trotzdem tun? Also auch da empathisch zu sein und trotzdem aber auch verbindlich.
Mhm. Ja. Und würden Sie sagen, dass der Lehrer der Zukunft ein Coach ist?
Ja, eindeutig. Muss er sein. Muss er oder sie, die Lehrer, ich finde, man muss es schon sein. Weil ich habe das ja in meinem Buch Lernentwicklungsgespräche führen in der Grundschule, da habe ich auch eine Grafik eingepflegt, die ich immer wieder gerne zeige, wo deutlich wird, dass Kinder, die jetzt 7 Jahre alt sind, in einer Schulklasse sitzen 23 und die sind 1,5 bis 2 Jahre zurück, beziehungsweise bis 1,5 Jahre vor, was ihre Sprachkompetenz oder Lesekompetenz angeht. Und das heißt, wir haben eine riesen Spannbreite und das wird auch immer noch größer. Und das besteht jetzt in diesem Beispiel geht es nur um Sprache. Wenn wir in den Sportunterricht gucken, die eine balanciert über ein dünnes Seil, der zweite schafft es nicht über einen großen Kasten. Und insofern braucht man, glaube ich, individuelle Begleitung, Förderung und kann nicht pauschal sagen, wir machen jetzt alle die Rolle vorwärts. Das funktioniert schwer. Und insofern glaube ich, das wäre schön, wenn das so wäre. Meine große Hoffnung ist auch, dass das Bildungssystem sich da verändert.
Ja, die Hoffnung habe ich auf jeden Fall auch. Ja,
ich auch.
Sonst wäre ich nicht so viele Stimmen zusammentragen, die im Prinzip alle das genau sagen. Ja, wir müssen etwas verändern, weil es passt nicht mehr zur jetzigen Zeit. Ja?
Ja.
War mal gut und
ja.
Wir haben ja nichts falsch gemacht, aber es ist jetzt Zeit, einfach zu verabschieden und was Neues anzufangen. Also neue.
Ich finde es super. Ja. Ich sage auch sogar manchmal, finde ich Lehrerinnen und Lehrer ab, oh ja, das machen wir, dann sage ich, wenn du eine Schule gründest, wo das alles möglich ist, ich komme, dann höre ich mit dem Lerncoaching, ich komme zu dir. Aber bis jetzt habe ich noch nicht das Optimale gefunden.
Oh, ich darf gerade eine Schule gründen.
Ach,
eine ganz offizielle staatliche Schule, wir dürfen gerade das Konzept schreiben und wir dürfen sie aufbauen.
Nein, wie schön. Oh, super. Ich komme Sie besuchen.
Ja, das habe ich gehört.
Ja, gerne.
Gerne mal für so einen
Vortrag. Ja, total.
Einen in die Planungsphase 0, weil wir haben gesagt, wie wäre es denn, wenn wir wirklich mal alle diese Konzepte, die es ja schon gibt,
ja,
alle die Erkenntnisse, wie Lernen und Entwicklung gut funktionieren, wenn wir das mal zusammentragen und daraus eine Schule bauen. Wie müsste die denn aussehen?
Oh, schön.
Ist auch eine große Verantwortung, ist auch eine Herausforderung, aber im Prinzip, ich glaube, wir brauchen einfach solche Modelle, wo man mal was ausprobieren kann.
Ja.
Und dieses traditionelle Bild von Schule, was viele noch haben, das sitzt ja so fest in den Köpfen,
ja. Ja.
Dass wir das so ein bisschen aufweichen.
Und was ich aber auch spannend finde übrigens, das habe ich an meiner alten Schule festgestellt, da wird 30% individualisiert gelernt. Und dann gab es so Pionierkolleginnen und Kollegen, die das entwickelt haben, die da auch total hinterstanden. Und jetzt hat mir die Schulleitung erzählt, wir haben einen Wechsel in den Generationen und die jetzt jungen Lehrerinnen und Lehrer, denen fällt es erstaunlicherweise auf einmal wieder schwerer. Die sagen, sie brauchen mehr Struktur, sie kommen mit dieser Offenheit nicht zurecht. Also es ist auch spannend, muss man auch mal gucken, was brauchen Kollegien. So, das ist, ich finde auch, das ist ein wichtiges Thema. Das ist im Lehrerberuf eigentlich kaum Supervision, Coaching, Intervision, so kollegiale Beratung. Ja, das gibt's mal, wenn es so ein paar engagierte Kollegen sind. Die meisten finanzieren das selber nebenbei für sich privat. Aber ich finde zum Beispiel, das wäre auch was für mich, was an eine Schule unbedingt gehört, was auch in die Arbeitszeit gehört und was verbindlich sein muss. Denn alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich sowas mache, die sagen, das tat total gut. Mhm. Und ich merke auch, mein Kollege ist menschlich, der hat ähnliche Probleme oder ich habe jetzt Ideen bekommen. Das finde ich schon traurig, dass das in Schulen auch nicht wirklich verbreitet ist, ne? Oder zu wenig.
Ja. Das heißt, wenn Sie jetzt mal drauf schauen, wenn wir von so einer Schule oder wenn wir von der Zukunft sprechen,
ja,
und Gesellschaft ist ja im Wandel, was sind denn die Zukunftskompetenzen, die Schüler in der Schule mitnehmen sollten?
Ja.
Wenn wir uns einstimmen, ich meine, wie die Zukunft genau aussieht, das wissen wir nicht, aber wir kriegen zumindest doch eine Ahnung.
Ja. Ja, wir kriegen eine Ahnung, das glaube ich auch. Also ich denke, wichtig ist, also ich fand es übrigens sehr spannend, ich war letztens auf einem Kongress und da hat eine Vortragende erzählt, dass sie an ihrer Schule auch ein Projekt gemacht haben und zwar heißt das sozusagen Fit machen für Fragen des Lebens. Und die hat erzählt, sie machen eine Art Coaching an ihrer Schule und das ist gar nicht unterrichtlich so sehr oder fachlich orientiert, sondern dann kam zum Beispiel Jugendliche, die haben gesagt, ich habe ein Problem gerade, weil mein Vater hat eine neue Freundin und ich mag die gar nicht so richtig. Und nun feiert er Geburtstag und er möchte, dass ich komme. Und ich werde ihr begegnen und das fällt mir total schwer. Ich kriege, wenn ich jetzt rede, Gänsehaut sogar. Und die haben solche Themen im Klassenverband oder in kleinen Gruppen bearbeitet. Und es war, also das glaube ich, Problemlösefähigkeit, mal was erzählen können, auch so eine Art Begleitung lebensfähig machen, das ist total wichtig. Und sie hat dann auch so schön erzählt, dass denn die Schülerinnen und Schüler sich toll begleitet haben gegenseitig. Und dann haben die einen die Telefonnummer gegeben und gesagt, ich bin Sonntag den ganzen Tag erreichbar. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei mir so. Und das finde ich sind super Maßnahmen, um ein Miteinander, einen Lebensraum da auch zu schaffen. Was ja jetzt nicht heißt, dass man gegen das Elternhaus interveniert. Aber das finde ich wäre etwas, das würde ich grandios finden, wenn Schule auch auf solche Fragen, Themen vorbereitet und ja, lebensfähig macht, sag ich mal. Wie gehe ich mit Stress um? Wie setze ich Prioritäten? Was heißt eigentlich, was will ich tun, damit ich gesund bin? Wie lerne ich überhaupt? Wie motiviere ich mich? Ich denke, das sind wirklich so Fragen, die es gilt, mit Kindern und Jugendlichen zu besprechen und sie auf das Leben vorzubereiten. So. Zumal es auch in den Elternhäusern ja häufig da auch an Rückhalt fehlt oder an Überbehütung. Also da gibt es ja auch diese Extreme. Ja. Also das fände ich schön. Eigenständigkeit, wie kann ich selber Dinge regeln? Ich glaube, auf sowas kommt es an. Natürlich auch Fachlichkeit, ich will das gar nicht in Frage stellen, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt Kinder sehe, die nehmen ein Handy und sagen, Siri, wie schreibt man XY oder sie diktieren ganze Briefe, dann stelle ich mir wirklich die Frage, wie wichtig ist das noch? Wie wichtig ist es? Also wo braucht man auch exemplarisches Lernen? Das ist auch für mich, und ich glaube, das erfordert richtig Arbeit, zu sagen, wie können wir Kindern, Jugendlichen exemplarische Dinge beibringen, die in Transfer gehen können, und wie können wir wirklich reduzieren Inhalte und Raum geben für andere Themen.
Die wir dringend brauchen.
Und das heißt auch für Kolleginnen und Kollegen häufig, ne, sich von Themen verabschieden, die ihre Babys sind. Also da geht es ja schon wieder los.
Ja, ich sage ja immer, in der Schulentwicklung, Innovation braucht Exnovation.
Also, ja, wenn wir Dinge schön
neu machen wollen, dann müssen wir auch alte loslassen. Und es gibt ja so ein paar heilige Kühe, muss man ja schon sagen, die doch wenige bereit sind zu schlachten. Sowas wie der 45-Minuten- oder 1,90-Minuten-Takt, die Fächeraufteilung.
Total. Das fachfremde Unterrichten, ich mache mal in Projekten und ich bin auch mal bereit. Also es ist auch so witzig, ne? Ich erlebe dann auch so Situationen, wo mir was als Innovation verkauft wird. Also ne, dann bin ich an der Schule, ja, wir machen ja total viel Coaching. Dann sage ich, ja, wie denn? Erzählen Sie mal. Ja, unsere Schülerinnen und Schüler, die dürfen in einem grünen Band selber lernen. Und dann kriege ich mit, ja, die Mathelehrerin, der Deutschlehrer, die geben Zettel rein und die Kinder dürfen sich aussuchen, in welchem Raum sie diesen Zettel bearbeiten. Und das heißt dann schon Individualisierung. Es ist nur nicht im Klassenraum. Also da kriege ich auch manchmal einen Schreck, was Schulen als innovativ ansehen, wo ich denke, okay. Oder dass dann gecoacht wird, wenn die Kinder dann eine Frage haben. Aber dann sollen sie auch, haben sie dann kleine Kärtchen und halten eine rote Karte hin, wenn sie die Hilfe vom Englischlehrer brauchen. So, wo ich so denke, okay, das ist also noch nicht sich freimachen von der Fachlichkeit. Mhm. Und das ist auch häufig noch die Sichtweise von Lehrerinnen und Lehrern. Ich kann den ja eigentlich nur coachen in Englisch, wenn ich selber Englischlehrerin bin. Mhm. Und sich davon frei zu machen und sich auch als Lehrerin angreifbar machen, zu zeigen, du, ich lerne auch. Ups, weiß ich auch nicht, lass uns beide recherchieren. Ich glaube, da fehlt es noch ein bisschen so, auch an der eigenen Haltung, am Mut, auch mal Schwäche einzugestehen. So, ich glaube, das haben viele nicht.
Ja, ich glaube, da wird auch nochmal deutlich, dass wir auch eigentlich ganz andere Kompetenzen in unserer Ausbildung lernen müssten.
Natürlich, ja. Absolut, ja.
Was wir jetzt machen.
Ja.
Aber diese Bilder, die sind ja sehr fest im Kopf. Ist es dann auch so, ich meine, die Leute, die zu Ihnen kommen, die wollen ja was ändern. Ne?
Die meisten. Ich muss auch sagen, werden auch welche geschickt. Das ist auch interessant, wenn jemand denkt, er braucht das nicht. Und ja, aber die meisten wollen, ja.
Was ist denn so die Herausforderung, die Ihnen begegnet oder so vielleicht Hindernisse, mit denen Sie konfrontiert werden?
Jetzt seitens der Lehrer, also der Personen oder der Systeme?
Ja, vielleicht beides.
Ich glaube tatsächlich, das größte Hindernis ist das System selbst, dass die Kolleginnen und Kollegen erkennen, wow, das funktioniert. Lerncoaching funktioniert, Lernbegleitung funktioniert, das ist eine tolle Aufgabe. Aber dann feststellen, okay, meine Schulleitung sagt mir, ja, du kannst dann einmal im halben Jahr so ein Gespräch führen. Dann sagen auch die Kolleginnen und Kollegen, oh, ich habe so eine Kompetenz jetzt und die liegt doch irgendwie brach. Also ich glaube auch, dass man sich vorher häufig nicht überlegt, wenn man Kolleginnen eine Fortbildung schickt, wie will man das jetzt nutzen und welche Möglichkeiten gibt es. Das ist das eine. Dann glaube ich, dass es vielen schwerfällt, also auch in Lehrerkollegien, jetzt hat jemand eine Weiterbildung. Was macht die jetzt mit meinen Schülerinnen und Schülern, wenn die da gecoacht werden? Bin ich vielleicht auch Thema? Also in Schulen gibt es noch viel, das Tür zu. Ich mache das in meiner Klasse und möchte das gar nicht so sehr mit anderen Menschen teilen. Das ist auch so ein Thema. Und erstaunlicherweise wollen die meisten Leute das eigentlich total gerne umsetzen. Und viele gucken dann auch, okay, wo finde ich meine Nische in meiner Schule? dann entstehen manchmal auch so Konstrukte wie Unterrichtseinheiten, Lernen oder Klassencoaching zum Beispiel, was ich schön finde. Weil ich glaube, das meiste hapert an der fehlenden Zeit und an den Strukturen, die noch nicht offen dafür sind. Mhm. Häufig klappt es super gut, wenn Leitungen das initiieren und sagen so, wir wollen das. Erst wird geguckt, welche Rahmenbedingungen, was machen wir möglich. Und wenn dann Lehrerinnen und Lehrer fortgebildet werden und gleich auch sozusagen in die Arbeit reinkommen und Anwendungsmöglichkeiten haben, dann funktioniert das.
Das heißt, Sie kriegen schon auch Rückmeldungen. Es könnte ja sein, dass eine Schule sagt, Mensch, das mit diesen Lernentwicklungsgesprächen, das machen wir jetzt. Oder ne, in Hamburg wird es sowieso gemacht. Und die Kinder lernen trotzdem was, obwohl sie keine Noten kriegen.
So, ja, genau. Und ich glaube aber, das ist so schwer. Ne? Meistens melden die zurück, bei denen es gut klappt. So, dann gibt es viele, das ist ja auch so schwierig übrigens an dem ganzen Thema Lerncoaching, Lernbegleitung, Lernentwicklung. Es gibt ja keine Standards, dass man sagt, dann und dann ist das ein sinnvolles Gespräch. Es gibt halt auch viele, die führen diese Gespräche und sagen, meine Kinder haben nichts geändert hinterher in meiner Schulklasse. Und wenn man da mal genau hinschaut, denkt man, okay, du hast ihnen auch 1, 2 Ziele vorgegeben, aufgezwängt. Das waren gar nicht die Ziele der Kinder so. Es ist übrigens spannend, ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen darf, mache ich jetzt aber einfach. Dieses Lernentwicklungsbuch ist entstanden, nachdem ich mal in Bayern eine Fortbildung machen sollte zum Thema Lernentwicklungsgespräche. Da wurde ich eingeladen von einer obereren Stelle und ich ahnte das damals nicht, dass ich in einen Feuerkessel kam sozusagen, weil die Lehrerinnen und Lehrer die Notwendigkeit überhaupt nicht empfanden. Nun ist Bayern ja auch noch ein Bundesland, wo es sehr in Bezug auf Noten, der Übertritt, Leistungsorientierung geht. Und ich war so erschrocken, dass da so wenig Bereitschaft war für diese Gespräche, sondern so klar war, wir wollen Noten, wir wollen Zeugnisse, wir Lehrerinnen und Lehrer möchten das nicht, dass ich gedacht habe, okay, da muss ich tiefer einsteigen. Und dann habe ich aus diesem Erlebnis heraus gedacht, ich muss ein Buch schreiben, was irgendwie aufzeigt, weshalb diese Lernentwicklungsgespräche so sinnvoll sind. Ja, finde ich spannend.
Ja, ja, ich glaube auch so ein Buch, das macht dann schon mal so ein bisschen Seriosität.
Ja. Ja, als wenn da eine steht und sagt, das macht mal so. Die haben auch alle gesagt, wollen Sie mir unterstellen, ich wäre nicht empathisch. Nein, das will ich ja, sondern es sind einfach so Voraussetzungen, man muss sich auch mal auf die Augenhöhe des Kindes begegnen und sagen, wenn das Kind sagt, beispielsweise, du machst mir das alles zu schnell, du erklärst mir das zu schnell, dann haben ja Lehrer so diesen Reflex, dass sie sagen, tue ich aber nicht. Wie kommst du denn darauf? Aber dann zu sagen, an welcher Stelle ist dir das zu schnell und beschreib mal, was du damit meinst. Mhm. Ich kriege immer wieder einen Schreck, was Kinder mit ihren Formulierungen genau meinen und das braucht einfach Zeit und ein Gespräch sozusagen, ja.
Das heißt ja dann aber auch eine andere Kultur.
Ja.
Also das ist ja, das fängt ja wahrscheinlich im Kollegium an, dass wir wieder mehr miteinander sprechen und uns unterhalten. Was meinst du denn genau damit?
Ja, absolut.
Dann quasi auch im Kollegium anfangen.
Ja. Und ich bin eine Freundin, ich habe es selber auch erlebt als Lehrerin. Also ich habe in verschiedenen Kollegien gearbeitet und das, was für mich das Schönste und Beste war, als es ein Lehrerteam gab, wo wir verschiedene Klassen hatten, die wir gemeinsam beschult haben. Wir haben uns selber den Stundenplan gemacht. Wir haben selber gesagt, wer macht welchen Unterricht. Wir waren auch mal bereit, mal einen Nachmittag zu bleiben, um den anderen zu unterstützen und konnten aber auch mal einen Tag frei machen, weil wir auch Überstunden angesammelt hatten. So. Und das war eine ganz befriedigende Arbeit, so habe ich das empfunden. Weil wir gemeinsam Noten gemacht haben, gemeinsam Klausuren gestaltet haben. Eine Hand hat die andere gewaschen. So. Und ich habe das nie wieder so erlebt und fand das sehr befruchtend und entspannt, bereichernd. So.
Und wenn das dann quasi im Kollegium lebt, dann können die Kinder das ja entsprechend auch leben. Ja?
Absolut.
Also zusammenarbeiten, sich unterstützen.
Ja. Ja.
Sind ja auch ganz wichtige Werte, die wir auch in unserer Gesellschaft wiederum brauchen.
So, und die wir auch vorleben können, ne? Teamarbeit. Also es gibt ja auch so Themen, wo ich sage zum Beispiel Gruppenarbeiten, die werden an Schulen einfach gemacht. Aber dass man mal überlegt, so, ja, wann ist eigentlich eine Gruppenarbeit, wie reflektieren wir die, wie sinnvoll ist das, wie gut begleiten wir Kinder, wie sie in der Gruppe arbeiten. Da denkt man ja, im Management werden da Teamtage veranstaltet. Ob die jetzt wichtig sind, sei mal dahingestellt. Aber und in Schulen setzen wir sowas alles voraus, ne? Dass Lehrkräfte auch eigentlich Führungskräfte sind, die immer wieder diesen Spagat auch zwischen Coaching und Benotung haben. Sowas ist, ich finde, das wird manchmal zu wenig beachtet und bearbeitet an Schulen, sondern das ist jetzt so und jetzt macht ihr das so und das wird schon klappen. Ja, ein bisschen halbprofessionell.
Ja, und dabei sind die Kinder ja unsere Zukunft.
So. Ja, und unsere Kunden, wenn man so will. Das denke ich auch manchmal, ja.
Ja, ja, also wir haben ja auch einen Bildungsauftrag.
So, ja.
Ja, genau.
Ja. Nicht umsonst gibt es doch mal diese Sprüche, die Schule wäre schön, wenn die Kinder nicht wären. So eine findet man ja auch mal, wo man denkt, oh nee, erschreckend. Ja, so darf es doch nicht sein.
Wenn ich jetzt mal so ein bisschen auch, wir haben gerade über Zukunft gesprochen, was sind denn so Ihre nächsten Herausforderungen?
Meine
persönlich. Das, wo Sie sich noch was vorgenommen haben, vielleicht nächsten Schritt zu gehen, nochmal was weiterzuentwickeln oder was steht so gerade an, vielleicht auch ein neues Buch, was jetzt gerade.
Das stimmt. Genau, also es stehen tatsächlich ein paar Verlagsprojekte an, weil ich sprudel da immer vor Ideen, ich muss immer richtig schmunzeln, kaum habe ich mit dem Verlag telefoniert und das erste Buchprojekt oder wieder etwas dingfest gemacht, dann fällt mir schon ein, oh, das könnte man auch noch machen. Da steht was an, zwei neue Projekte, die, denke ich, im Frühjahr umgesetzt werden oder vielleicht auch erst nach der Sommerpause. Was mache ich noch? Dann bin ich dabei, dieses ganze Thema Klassencoaching noch mal mehr publik zu machen. Und zwar ist es ja so, dass dieses Lerncoaching ist ja sehr individuell und auf Einzelne zugemünzt. Und eben wegen dieser Ressourcenfrage ist das häufig schwer noch umsetzbar in Schulen. Und das Klassencoaching ist so, wie sage ich das so schön, wenn ich in einer Klasse eine mit Konzentrationsproblemen habe, dann sitzen da, oh Wunder, auch noch sechs andere. Und dann kann ich versuchen, mit den Lernenden mit ähnlichen Problemlagen für die auch was zu entwickeln und mit denen zu schauen, wie kannst du das verändern, verbessern, sozusagen Synergieeffekte auch nutzen, das Miteinander nutzen. Dann ist es so, dass ich in diesem Jahr einen großen Lerncoaching-Kongress hier in Hamburg plane. Ich freue mich. Ich bin dabei, Referentinnen und Referenten zu generieren. Da ist mir auch schon was gelungen. Das ist für mich auch eine Herausforderung. Ich glaube, das wird sehr schön. Und was mache ich noch? Ach ja, wir machen hier in Hamburg unsere eigenen Seminarräume. Ich selber habe immer gedacht, okay, ich bilde Lerncoaches aus und wie schön finde ich eigentlich Tagungs- und Schulungsräume und oh Wunder, ich finde sie nicht so schön. Ich finde sie auch nicht so zum Lernen geeignet. Und dann habe ich irgendwann gedacht, komm, das geht doch schöner. Mhm. Und dann haben wir das Projekt ins Auge gefasst, zu sagen, wenn ich über Lernen so viel mache, dann brauche ich auch schöne Lernräume, die das hergeben.
Auch als dritter Pädagoge.
Jawohl, genau. Modular, flexibel und anschaulich. Und das wird es geben. Also das sind Projekte, die bei mir anstehen, ja.
Ja, in Hamburg soll ja auch eine ganz neue Schule entstehen.
Ach, da gucken Sie, da erwischen Sie mich auf dem kalten Fuß.
Ja.
Habe ich noch gar nicht recherchiert.
Ja, kann ich Ihnen gleich noch was davon erzählen.
Ja, super. Ja, schön. Schön.
Ja.
Ich selber habe meine Tochter auch auf einer reformpädagogischen Schule, weil ich gedacht habe, die darf nicht klassisch beschult werden. Ja. Und find super, das auch nochmal als Elternteil zu erleben, ja.
Ja. Ich würde Ihnen gerne am Ende noch mal einen Raum geben für das, was Sie vielleicht noch gerne sagen wollen. Bei uns schauen ja nicht nur Lehrkräfte zu, auch Eltern, vielleicht Jugendliche, Ausbilder. Wenn Sie den Leuten noch was mitgeben wollen würden, was wäre das?
Das ist eine gute Frage. Was würde ich Ihnen mitgeben? Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man zum einen einmal ich glaube, in unserem schnelllebigen Alltag ist es wichtig, dass es einem auch gelingt, sich nochmal wieder auf sich selbst zu besinnen und auf das, was möchte man eigentlich? Wo soll so ein bisschen meine Reise hingehen? Was tut mir auch gerade gut? Ich habe das Gefühl, wir im heutigen Alltag funktionieren wir ganz viel. Und das wäre etwas, was mir persönlich wichtig wäre, zu sagen, so, was tut dir gut, was brauchst du, wohin möchtest du dich entwickeln? Das gilt sowohl, finde ich, für Betriebe, für Unternehmen, als auch für Schulen, für Kinder, so dieses Innehalten. Wir sind doch alle viel in unserem Alltagstrott gefangen, was ich so wahrnehme. Und da ist es schwer, sich mal Raum zu schaffen für sich selbst und für die eigenen Bedürfnisse. Das fände ich großartig, wenn das mehr gelingen würde. Ist ja auch gerade so ein höher, schneller, weiter, schaffen. Gibt so ein ganz paar Yogi-Sterne, die auf Entschleunigung gehen. Ich glaube, da ein gutes Mittelmaß zu finden, das ist wichtig für einen selbst.
Ja, und ich finde es auch wichtig, nicht, ne, wir haben über Globalisierung gesprochen, wir fahren mit dem höher, schneller, weiter, besser, fahren wir ja gerade global ziemlich an die Wand.
Ja, das stimmt.
Mit der Ausbeutung der Ressourcen, und das fängt ja bei der Ausbeutung der persönlichen Ressourcen an.
Ja. Das stimmt. Und ein bisschen Achtsamkeit auch links und rechts. Das ist auch ein Thema zum Thema Achtsamkeit der Ressourcen, auch dass die hier begrenzt sind. Also das finde ich ist auch ein Thema. So ein bisschen, wie nenne ich es mal? Achtsam mit Mitmenschen, auch mit dem Gut Mitmenschen umzugehen und mit den Ressourcen, die uns die Natur bietet. Das finde ich auch ist ein spannendes Thema.
Ja gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview, für die Zeit und wünsche ganz, ganz, ganz gutes Gelingen.
Ach, gerne, danke.
Ich freue mich auf die neuen Bücher, Produkte und bin schon ganz gespannt.
Ach, schön. Ich mich auch. Ich bedanke mich und ich bin gespannt über das Schulprojekt. Da möchte ich dann gleich noch mal was erfahren.
Okay, das machen wir. Danke. Danke schön.